Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, Martina Collins. Und Martina macht einen ganz besonderen Job. Und zwar ist sie auf hoher See unterwegs und manövriert tonnenschwere Tanker durch die Weltmeere. Kann man so sagen, oder Martina?
Ja, kann man sagen. Ja, ich bin Kapitän und mein Schiffstyp, also ich fahre auf Tankern.
Okay. Ja. Was heißt das denn, Kapitän? Also wir haben alle so diese Vorstellung, Kapitän, der steuert das Schiff, der lenkt links und rechts, kommt dann irgendwo im Hafen an. Läuft's wirklich so ab?
Nein, überhaupt nicht. Natürlich, ich in gewissem Maß steuere ich das Schiff schon, aber nicht selber. Erstens wird das Schiff auf See mit Autopilot gefahren. Und wenn wir in Landnähe kommen und wenn eine Lotse kommt, dann ist das eine Handsteuerung und das macht halt ein Matrose. Und dann sage ich bin diejenige, die Order gibt, welchen Kurs wir fahren und welche Richtung es geht. Aber ich stehe da nicht oben. Außerdem, das Schiff fährt ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche, wenn es nicht im Hafen ist. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit auf Brücke sein. Das geht ja nicht.
Also du machst die Ansagen und die anderen folgen
quasi. Ja, also ich bin der Manager, ich bin der Chefe. Ich gebe die Order, was gemacht wird.
Das heißt, eine Frau aus Augsburg macht die Ansagen, was die internationale Crew zu tun hat.
Ja, es ist, ich meine, wie in jedem Unternehmen, wo es einen Chef gibt, jeder weiß ja eigentlich, was er zu tun und zu machen hat. Aber es muss einen geben, der kontrolliert, der organisiert und der auch verantwortlich ist für alles. Und das bin ich.
Mhm. Martina, sag uns doch mal, Tanker, da hat man natürlich so ein Bild von einem großen Schiff vor Augen. Wie sind denn wirklich die Dimensionen? Wie groß ist dieser Tanker? Wie schwer?
Also ich fahre nicht auf den ganz großen. Ich fahre im, das nennt sich Medium Range. Das sind, also ich bin auf 50.000 Tonner. Die sind im Schnitt so gute 180 Meter lang. Wir sind Maximum Panama-Breite, 32,20 Meter breit. Und der Rumpf ist 18 Meter so in dem Dreh.
Also doch schon ein ganz schönes Kaliber, wenn man es mal vergleicht. Du sagst 180 Meter lang, der Augsburger Hotelturm ist, glaube ich, mit Antenne, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, etwa 140 bis 150 Meter hoch.
Ist ein bisschen höher dann, also, wenn man aufstellt.
Du fährst quasi auf dem Hotelturm durch die Weltmeere, wenn man es so schief vergleichen möchte.
Ja, genau, ja. Also es ist, also im Tankerbereich ist es, wie gesagt, mittlere Größe. Es gibt viele kleinere, das ist auch in verschiedene Tankertypen, aber es gibt natürlich viel, viel größere. Also die ganz großen sind 300.000 Tonnen, wir sind 50.000, also da kann man sich ungefähr vorstellen, was das für Dimensionen sind.
Ganz kurz vielleicht, warum fährst du nicht die ganz großen?
Da bin ich nicht raufgekommen. Also in den Reedereien, wo ich gefahren bin, die hatten nicht die ganz großen. Und interessanter ist die Größe, wo ich drauf bin, weil die ganz großen, da kommst du in keinen Hafen mehr rein. Da hast du in einem Einsatz einmal laden, einmal löschen. Das war's. Und dann bist du, das Land siehst du irgendwo am Horizont. Also sowohl in der Größe, wo ich bin, da kommt man noch in viele, viele schöne Häfen rein, also dass man was hat. Also von dem her, vom Arbeiten ist es interessanter.
Okay. Wir werden heute im Podcast ein bisschen über natürlich deine Tätigkeit als Kapitänin auf den Weltmeeren sprechen. Auch natürlich über die Herausforderungen als Frau unter vielen Männern oft, wenn du dann auch noch die Chefin bist. Vielleicht auch ein bisschen über Einsamkeit auf dem Schiff. Da habe ich schon was bei der blauen Couch der Kollegen von Bayerischen Rundfunk rausgehört, dass du da auch drüber gesprochen hast. Mhm. Und natürlich auch, weil wir hier bei Augsburg meine Stadt sind, über die Stadt Augsburg, in der du wohnst. Aber erzähl uns doch erstmal, wo du überhaupt unterwegs bist. Also was sind das für Strecken, was sind das für Meere, wo fährst du dann?
Weltweit. Also es kann man nicht vorhersagen, weil der Tankermarkt ist, das nennt sich Spotmarket. Man kann normalerweise nur eine Charter für eine Ladung und da fährst du halt hin, wo die Ladung herkommt und bringst sie in den Bestimmungsort. Ich war die letzten 2-3 Jahre war ich im US-Golf und Südamerika, Mittelamerika, auch USA viel. Ein bisschen Europa. Das ist ein schönes Fahren. Ich bin aber auch schon fast überall gewesen. Also ja, Persergolf, Fernost, alles. Also man weiß immer nie, wo es einen hinbringt. Also das macht es auch sehr interessant für mich, die Tankerfahrt. Die Containerfahrt ist Linienfahrt. Da weiß man zum Teil, ja, heute ist glaube ich nicht mehr so. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre raus aus der Containerfahrt. Aber zu Boomzeiten, da wusstest du so 2-3 Jahre voraus, wann das Schiff wo sein wird. Weil der Fahrplan eben so war. In der Tankerfahrt hast du das nicht. Und das macht sehr, sehr interessant. Ist auch immer so, wenn wir dann gelöscht haben und wenn wir noch keine neue Ladung haben.
Ganz kurz, was heißt denn gelöscht?
Entladen.
Ah ja, okay.
Ja, entladen. Wenn die Ladung eben dann aus dem Schiff raus ist und wenn wir dann noch keine neue Anschlussladung haben, dann ist das immer sehr interessant. Da werden immer Wetten abgegeben, wo geht's denn hin, wo wird die nächste Ladung herkommen. Also das ist sehr interessant.
Für unsere Hörer vielleicht, die nicht so ganz mit der Tanker- und Containerschifffahrt vertraut sind, kannst du erklären, was denn so die groben Unterschiede sonst noch sind zwischen Container- und Tankerschifffahrt? Was da den Unterschied ausmacht?
Auf alle Fälle der Zeitfaktor. Also in der Containerfahrt, das ist Stress pur. Also da, ich bin auch als dritter Offizier auf Containern gefahren. Da war das manchmal wirklich so, du hast die letzten Leinen noch nicht festgemacht und dann kamen die Containerbrücken und haben angefangen zu löschen. Also das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und zum Teil, also wenn auch in der Küstenfahrt, wenn du auf kleinen Einheiten bist, das ist Stress pur. Also ich sage immer, das ist moderne Sklaverei in meinen Augen. Aber das ist eine Geschmackssache, das muss jeder für sich entscheiden. Tankerfahrt ist sehr anspruchsvoll. Also wir Tankerfahrer meinen auch, dass wir etwas Besseres sind. Ich würde sagen, der große Unterschied von Tankerfahrt zu allen anderen Schiffsarten ist, wir sehen die Ladung nicht. Und wenn wir sie sehen, haben wir ein großes Problem.
Weil da was drin ist in den Tankern.
Und du willst kein Öl irgendwo an Deck haben, am Wasser haben oder sonst irgendwo. Das soll da sein, wo es hingehört, entweder in die Tanks.
Okay.
Und das ist eben das Problem. Das macht es eben auch kompliziert mit der Ladungsbehandlung, sage ich jetzt mal. Das Laden geht noch, aber wie man es wieder rausbekommt, dass du eben auch alles rausbekommst, du kannst ja nicht reingucken. Also die Tanks sind zu, es ist in geschlossene Kreisläufe wegen der Gefährlichkeit. Und da kannst du nicht gucken. Jetzt mach immer einfach mal einen Deckel auf und schaust, ist da noch was drin? Ja, müssen wir noch mal pumpen. Nee, ist nicht. Du musst eben wissen, wie man das macht. Also das macht sehr, sehr interessant. Wir haben auch sehr viele Regularien, gehen alle auf die Tankerfahrt. Also die ganzen Umweltschutzbestimmungen, klar.
Ist ja auch wichtig.
Ist wichtig, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und deswegen werden wir auch sehr, sehr viel kontrolliert. Also ich weiß noch, als ich damals auf Containern war, es gibt ein Instrument, das nennt sich Hafenstaatenkontrolle. Ich habe mal irgendwo gehört, dass es in der Luftfahrt auch gibt. Das finde ich ganz lustig. Also die Weltgemeinschaft hat sich mal darauf abgestimmt, dass so und so viele Schiffe, die nicht die eigene Flagge fahren, inspiziert werden. Und in der Containerfahrt ist es so, dass wenn du nach Amerika kommst, jeder hat Angst vor der Hafenstaatenkontrolle von USA. Also wenn du Tanker fährst, lachst du darüber. Du hast so viele Inspektionen, permanent. Also du bist auf dem Radarschirm von jedem, weil es eben gefährliche Ladung ist und keiner eine Ölverschmutzung haben möchte. Deswegen sind wir sehr unter Kontrolle und das macht einen großen Unterschied.
Diese Kontrollen finden die dann an Land wahrscheinlich statt, oder?
Die kommen dann sponsor an Bord.
Während der Fahrt, während ihr fahrt?
Wenn wir im Hafen sind.
Ah ja, okay.
Ja, also manche Sachen kann man auch unterwegs machen, also so interne Geschichten oder sowas, dass da kommt dann jemand an Bord, fährt eventuell mit, aber normalerweise ist immer alles im Hafen.
Mhm. Das heißt, du transportierst wie viele Liter Öl teilweise auf deinem Tanker?
Es ist unterschiedlich, ja. 40.000 Tonnen. Eine Tonne kann sie ausrechnen. Es ist ein bisschen was. Wir kommen weit.
Bisschen was unterwegs. Ja, gut, dass es da Kontrollen auch gibt. Auch wenn es für dich sicher teilweise anstrengend ist.
Ach, ich denke, das ist Teil des Geschäfts und ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, weil der Mensch ist ja, wenn du nicht kontrolliert wirst, wird es nicht gemacht. Und gerade wenn es um Umweltschutz geht, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man die Regularien einhält.
Ja. Um so ein bisschen eine Vorstellung von deinem Beruf konkret zu bekommen, du hast schon ein bisschen beschrieben, hast du so einen typischen Tagesablauf, also dass du sagst, du stehst morgens auf, frühstückst erstmal, dann gehst du an Deck und schaust, ob alles sauber ist, übertrieben gesagt. Also was ist da genau dein Arbeitsablauf? Vielleicht kannst du es ein bisschen skizzieren.
Ja, also wenn wir auf See sind, na klar, wenn wir im Hafen sind, Revierfahrt und so, ist eine ganz andere Geschichte, aber wenn wir auf See sind, ist es eigentlich so, dass ich wann ich aufstehe, hängt davon ab, was für einen ersten Offizier ich habe. Der macht die 4-8-Wache. Und normalerweise gehe ich immer so rauf, dass ich mit ihm das bespreche, was er vorhat für den Tag.
4-8-Wache heißt?
Von der Früh um 4 bis um 8.
Ah ja.
Weil in der großen Fahrt ist es so, dass du hast drei Wachoffiziere. Also der erste Offizier geht von 4 bis um 8, zweimal am Tag. Der dritte Offizier von 3 bis von 8 bis um 12 und der zweite Offizier von 12 bis 4. Also, und der erste Offizier ist derjenige, der die Wartung an Deck macht die Arbeitseinteilung, ist für die Ladung verantwortlich. Also das ist meine rechte Hand und also das ist eine der wichtigsten Positionen an Bord. Also im Blickfeld auf die Schiffsarbeit ist der erste Offizier der wichtigste. Also weil er wirklich, er hat auch den Kontakt noch mehr zur Crew und alles. Mit dem bespreche halt, was ansteht. Wo ich Sachen gesehen habe, das möchte ich haben oder sonst immer. Oder er sagt mir, was ist. Dann auch zwischenmenschliche Sachen, dass man da dann die Sachen erfährt, was ist der Kombüsenfunk, was geht gerade ab. Also das ist immer so wichtig. Und da hängt es natürlich drauf an. Wenn ich einen netten habe, mit dem ich gut zusammenarbeite, dann bin ich schon um 6 aufgestanden, einfach zum Ratschen. Also, ja. Weil der erste Offizier und der Chefingenieur, der Chief, das sind die einzigen beiden, mit denen ich eigentlich viel reden kann. Also alles andere ist wieder kritisch.
Wieso das?
Ich bin der Chef.
Und die Hierarchien müssen bestehen bleiben?
Die Hierarchie muss bestehen bleiben. Also ich weiche schon auf. Also ich bin auch mit anderen Kapitänen gefahren, die das sehr viel strenger sehen oder was mir erzählt wird. Also ich bin da schon sehr, ich würde sagen, schon weiblich. Human, also, aber es gibt gewisse Grenzen. Ich kann nicht anfangen, mit einem Matrosen auf Du und Du zu gehen. Der flippt da aus. Der meint dann, wer er ist.
Also, und dann macht er seine Arbeit nicht mehr gut?
Ja, kann sein, macht seine Arbeit nicht mehr gut oder meint nicht mehr arbeiten zu müssen oder solche Sachen. Also das ist ein bisschen eine Gratwanderung. Da muss ich bin einfach der Chef. Ich meine, man muss ein gutes Verhältnis zu haben. Ist ja auch so, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meiner Mannschaft, weil ich der Meinung bin, wenn etwas schief läuft, sind das die einzigen, die mir helfen können. Von Landseite ist keiner da. Und wenn ich natürlich meine Mannschaft schlecht behandle, brauche ich nicht erwarten, dass die mir dann und dass die mir Schützenhilfe geben, wenn was passiert.
Ja.
Also von dem her, also, aber es ist schon so, ja, wie gesagt, man muss ein bisschen abgrenzen. Mhm. So, wie gesagt, dann bin ich mit dem ersten Offizier, so zwischen 6 und 7 normalerweise stehe ich auf, guck mal, ratsch mal mit dem, sehe, was abgeht. Dann gehe ich zum Frühstücken, dann natürlich die E-Mails, ganz viel, ganz Bürokratie.
Was kommt da rein?
Ach, ganz viel. Also ladungsmäßig kann was sein, das reinkommt. Dann, die wollen Informationen haben, wo wir sind, welche Sachen sind, was steht an, Wartungsgeschichten stehen an, wenn Inspektionen anstehen, wie wir das organisieren, so als dann viele Sachen, die von der Reederei auch kommen, wenn irgendwas passiert, ist so diese Rundbriefe, so Lesson learned, dass man sagt eben, was kann man, dass der Rest der Flotte informiert wird, wenn was schiefgelaufen ist woanders, dass es nicht wieder passiert, solche Geschichten, ganz viel Sicherheit kommt rein. Ja, und wenn ganz viel Papiersachen habe ich zu tun, wenn die Ladung ansteht oder wenn man in Richtung Hafen kommt, Einklarierung, ganz, ganz viel. Also das weil jedes Land hat seine eigenen Formen. Und also da kann es schon sein, dass ich nur für die Einklarierung Stunden am Rechner sitze. Also alles
Wahnsinn.
Eigentlich. Ja, das sind dann die Sachen. Ja, dann natürlich eine Decksrunde machen. Also zu schauen, was Sache ist, dann sie mal mit dem Schief zusammensetzen, wie es in der Maschine unten ausschaut, haben die irgendwas. Ja, und dann so vergeht der Tag dann eigentlich. Ist wirklich so. Und dann nachmittags, ja, dann gehen wir ein bisschen ruhiger angehen. Also da bin ich bin ja dann auch Kapitän, also man muss sich immer, man muss da nicht 10 oder 12 Stunden durcharbeiten.
Okay. Klingt ja eigentlich ganz schön.
Ja, das ist ja, auf See ist ja wunderschön, also ist ja. Herrlich.
Weil du gerade gesagt hast, es kommen auch viele Mails rein, wo ihr rumschreibt, was ihr aus Fehlern gelernt habt. Was sind denn so typische Fehler an Bord oder was passiert denn öfter mal? Gibt es da so typische Fehler überhaupt?
Ja, dass Sicherheitsregeln nicht eingehalten werden. Dieses Abkürzen, um schneller zu machen. Dass man halt Schutzkleidung nicht angehabt hat. In im Maschinenbereich sind ganz viele Quetschungen, Verbrennungen, solche Sachen, dass man nicht auf... Ja, wie in jedem Betrieb, wo auch produziert wird, wo Maschinen sind. So ist das. Da ist bei uns auch.
Gibt es auch gröbere Dinge mal? Also wirklich schwere Fehler, wo du oder Probleme, wo du jetzt zurückdenkst und dir sagst, puh, Glück, dass das nochmal gut gegangen ist.
Jetzt von Arbeit, Unfällen oder wie?
Genau, ja. Generell. Oder so generell von Gefahren an Deck. Oder an Bord?
Ja, da passiert immer wieder was. Das ist also schon, also man muss da schon Glück haben. Ist, ja. Also ich habe auch schon Sachen gestoppt, weil die Decksleute, ja, das sieht man halt, das Deck ist immer das Problem zwischen Deck und Maschine. Die Maschine sitzt im Maschinenraum, die siehst du nicht. An Deck siehst du die, weil du bist auf Brücke oben, du siehst die Leute an Deck arbeiten. Also, die stehen halt immer unter Beobachtung. Ja, da sind schon Sachen gewesen, dass die unsichere Arbeiten begonnen haben und da habe ich bin ich eingeschritten. Die guckten mich dann immer ein bisschen an, wenn ich dann ein bisschen hysterisch wurde. Aber ist halt dann so. Ja.
Das heißt, unter deiner Aufsicht quasi als Kapitänin ist immer eigentlich alles ganz gut ausgegangen.
Bis jetzt ja. Also ich muss sagen, ich hatte meinen allerersten Kapitän, wo ich als Offizier gefahren bin. Also meinen ersten Einsatz als dritter Offizier, hatte ich einen sehr guten Kapitän. Der hat zu mir gesagt, der war ein Jahr vor der Rente. Und der hat zu mir gesagt, wenn er so zurückguckt, würde er sagen 25% Wissen, 75% Glück. Und viele Sachen sind wirklich Glück. Also, dass du einfach Glück gehabt hast. Weil du so viele Sachen nicht unter Kontrolle hast. Das passiert einfach. Und 20 Leute unter Kontrolle zu haben. Und dann die Standards fallen überall, was jeder sich beklagt. Das haben wir natürlich auch.
Du sagst gerade 20 Leute an Deck auf so einem Riesenschiff. Mehr ist da nicht los?
Nee. Also ich war jetzt letztes Mal zwischen 19 und 20 Leute waren wir. Früher bin ich mit 22, 23 gefahren. Jetzt, wo ich bin, da wird ein bisschen gespart.
Ja. Verstehe. Ja. Wie an vielen Stellen.
Ja, überhaupt. Ja, genau.
Dann kannst du ja fast schon rumlaufen und triffst manchmal gar niemanden, oder?
Ja, genau. Ja. Also vor allem, wenn du rumläufst außerhalb der Arbeitszeiten.
Verstehe, okay. Ja, also ein riesiger Tanker, der durch die Weltmeere schifft. Und du kannst dich trotzdem ein bisschen allein fühlen manchmal.
Ach, ich mich nicht. Also ich kann, weil ich mich beschäftigen kann.
Was machst du?
Also ich mache Sport, aber versuche ich jedenfalls immer noch zu machen. Und ich habe meine Trompete. Ich spiele Trompete, mache Musik. Und die habe ich immer dabei.
Ich habe gehört, du warst ja ziemlich gut im Trompeten.
Ja, ja, glaube ich schon, ja.
Als eine Karriere als Profi-Trompeterin wäre aber für dich jetzt nicht in Frage gekommen.
Ich hatte damals, als es zur Sprache ankam oder wo man sich entschieden hat, was macht man denn? Ich hatte da schon mit dem Gedanken gespielt, aber ich hatte niemanden gehabt, der mir unterstützt hat. Und ich hätte einen Mentor gebraucht und den habe ich nicht gehabt.
Jetzt bist du Kapitänin, auch nicht schlecht, oder?
Ach, nee, warum soll ich mich über Dinge aufregen, die in der Vergangenheit liegen, die man nicht mehr ändern kann? Man kann drüber reden und sagen, das hätte anders laufen können. Aber ich bin immer so, ja, das hat schon Gründe, warum was ist. Und habe ich ein wunderschönes Hobby. Ich kann viel mitspielen, wenn ich dann mal zu Hause wäre. Also, das ist doch schön. Also, was soll man da jetzt sagen? Ach, irgendwas nachweinen oder was man nicht ändern kann, ne? Es ist halt so geworden.
Wenn du in Augsburg bist, fährst du ja auch regelmäßig nach München und hast da eine Band.
Ja, ich habe da vor Jahren bin ich da mal reingekommen und die lassen mich mitspielen. Ich würde natürlich gerne hier in Augsburg irgendwas haben, aber es ist immer schwer reinzukommen.
Gibt es in Augsburg so eine große Auswahl an Bands?
Muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht mehr up to date. Ich weiß es nicht mehr. Also nachdem ich dann weggegangen war von Augsburg, wo ich habe ja im Anna Gymnasium habe ich Abitur gemacht und hatte hier in Langweid eine Ausbildung gemacht als Chemielaborantin. Zu der Zeit war ich natürlich schon noch, da wusste ich, wer gespielt hat und welche Bands es gab. Aber dann, wo ich dann nach Elsfeld gegangen bin zum Studieren, da verliert man dann einen Anschluss.
Mhm. Martina, du hast jetzt schon kurz angesprochen, dein Leben in Augsburg, dass du hier auch zur Schule gegangen bist und Chemielaborantin gelernt hast. Darauf kommen wir später zurück auf Augsburg. Ich würde noch kurz an Bord deiner Schiffe bleiben oder deines Schiffes. Wechseln die Schiffe eigentlich? Fährst du immer das Gleiche oder immer andere?
Jetzt war ich mal drei Einsätze war ich auf demselben Schiff. Und man versucht schon, eine gewisse Routine reinzubekommen. Also es ist immer gut, wenn die Top 3, wenn die auf dem Schiff bleiben oder sie sich mit jemandem ablösen. Weil wenn du weißt, dass du auf selbe Schiff zurückkommst, ist der Einsatz immer ein bisschen größer, sagen wir es mal so. Weil also gerade im Maschinenbereich, das merkt man wirklich. Also wenn du die gleichen Chiefs wieder hast, die kümmern sich um Dinge, weil sie sagen, wenn sie genau wissen, wenn sie sich jetzt nicht drum kümmern, beißt es sie irgendwann. Also und das ist auch an Deckseite ist es auch so, dass du vernünftige Wartung betreibst, weil du sagst, ich komme ja hier wieder zurück und ich möchte wirklich, dass das funktioniert, wenn ich wiederkomme. Ne? Also von dem her macht's einfach, weil du also von meiner Seite als Kapitän, ich weiß, wo meine ganzen Unterlagen sind, wo alle Zertifikate sind, welcher Rechner, wo wie die eingerichtet sind und so. Das macht's einfacher auf jeden Fall. Aber nach einer gewissen Zeit ist es schon immer nett, wo alles anderes zu sehen. Es ist genauso wie wenn du immer nur mit demselben Auto fährst. Ja. Man will so ein anderes fahren.
Wir haben es vorher schon mal kurz angesprochen, dass du meistens ja komplett unter Männern bist an Bord auch. Also du bist die einzige Frau, dann auch noch Chefin. Ist das schwierig oft?
Eigentlich nicht. Also ich habe jetzt persönlich nicht viel Probleme. Ich meine, natürlich siehst du das, also da habe ich inzwischen auch wirklich Übungen drin zu sehen, wenn jemand dabei ist, der da Probleme mit hat. Also das sehe ich normal in den ersten 5 Minuten, kriege ich das schon mit.
Wie erkennst du das?
Ach, das ist, wie sie einen angucken, wie sie einen die Hand geben. Also wenn man sich vorstellt, wenn sie kommen oder so. Auch wie sie reden vor einem, das kriegt man schon mit. Okay. Also ich sag jetzt mal, ja, ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, ich sag der Quotendepp. Also immer, es gibt immer in jeder Gruppe, wirst du jemanden haben, der irgendwo im Mittelalter hängen geblieben ist, der sagt, Frauen gehören hinter den Herd, ne? Die 3 Ks. Und dann aber, an Bord ist es eigentlich eher, habe ich wenig Probleme, weil die Leute sehen, dass ich mich um sie kümmere, dass sie mir wichtig sind. Und da läuft das eigentlich ganz gut. Also das ist schön eigentlich, ja. Also ich habe mal einen, was ich auch gesagt habe, auf der blauen Couch gesagt, was wirklich schön war. Mir hat ein Filipino mal gesagt, also in der Zeit, wo ich an Bord war, hat er keinen Heimweh gehabt.
Also schön.
Das ist immer so mein Ding. Ich versuche eine vernünftige Atmosphäre an Bord zu schaffen. Und dass jeder weiß, was er zu tun hat. Natürlich ist es nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich muss ja auch zwischendurch mal die Stimme erheben oder Drohungen aussprechen, das ist ganz normal. Naja, also das wollen wir jetzt nicht sagen. Also das läuft eigentlich ganz gut. Also das ist, ja, ich weiß nicht, was ich mache, warum das funktioniert, aber es funktioniert.
Okay, natürliche Autorität.
Ja, ich glaube schon. So okay. Ist das, ja.
Und wie gehst du dann mit solchen Querulanten um, wenn es da diesen Quotendepp in Anführungszeichen gibt, der nicht so richtig spuren will, weil du eine Frau bist?
Es kommt darauf an, in welcher Stellung der ist. Also wenn es ein Mannschaftsgrad ist, ich meine, der kommt da nicht hoch. Also dem, und wenn er meint, ja, dann man findet dann schon Arbeiten und so.
Das heißt, der putzt dann eher das Klo mal als.
Ja, genau, also, okay. Sowas, ja. Oder es wird dann, wenn es im krassesten Fall, dann sagen wir auch einfach so mal, kann man auch drohen, da gibt es keinen Landgang.
Das heißt, ihr geht, fahrt in den Hafen ein oder lauft in den Hafen ein und er darf nicht vom Schiff runter.
Ja. Also ich habe mal einen nur gehabt, weil der gemeint, der hat das dann auch überschritten und er gemeint, er kann was machen. Dann habe ich gesagt, so im nächsten Hafen gehst du mir nicht an Land. Also einfach so. Und das ist dadurch, dass wir ja sowieso nicht viel Häfen haben, das ist schon, das tut weh. Ja, oder es ist, ich habe mal einen Chief gehabt, der, das war nicht schön. Das war, also ganz, es war auch, ist auch gefährlich geworden. Der hat die Mannschaft gegen mich aufgehetzt. Ich habe es gewusst, aber ich konnte es ihm nicht beweisen. Und dann muss man halt Psychologie anwenden, wie du sie kriegst. Ich habe ihn dann so lange provoziert, bis er ausgetickt ist. Und dann habe ich ihn gehabt.
Was hat er gemacht oder wie ist er ausgetickt?
Er hat zu mir gesagt, dass ich schlimmer als Hitler sei. Und das hat er vor Zeugen 4-mal gesagt.
Das hat gesessen
und ja. Er ist im nächsten Hafen nach Hause gegangen. Aber es hat lange gedauert. Also ich habe 2 Monate gekämpft, dass ich den von Bord gekriegt habe. Das war ganz, ganz schlimm.
Wie bist du während der Zeit damit umgegangen? Konntest du auch schlecht schlafen oder hat dich wahrscheinlich viel beschäftigt im Kopf?
Ja,
oder?
Klar, natürlich. Also das ist, weil du weißt ja auch nicht, zu was die Leute dann fähig sind. Also weil die ticken ja nicht richtig. Ich sag's jetzt mal, die sind wie ein Verbrecher. Wir denken nicht wie ein Verbrecher. Also jemand, der einbricht, geht nicht davon aus, dass er geschnappt wird. Ja? Und das ist so, einer meint auch, er kommt mit allem durch. Und ich weiß auch nicht, was für ein Ziel er hatte. Keine Ahnung. Das ist nicht schön. Ja, also das ist, man muss halt dann gucken, dass du dir an den Rest, also die möglich sind, auf deine Seite bringst, dass du auch Informationen kriegst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben alles Augen und Ohren auf. Mhm. Also immer auf der Hut sein.
Aber im Endeffekt musst du die Sache selber irgendwie klären, oder?
Ja, klar,
weil
natürlich.
Du bist irgendwo auf offenem Meer,
ja.
Teils Monate, glaube ich, oder Wochen unterwegs am Stück.
Ja.
Und kannst ja nicht einfach mal die Polizei anrufen oder irgendwie Vertraute, Verwandte oder so.
Ja, ich meine, ich habe auch vor 2 Jahren habe ich einen ersten Offizier gehabt und das war auch ganz schlimm. Der wusste nichts. Der meinte aber, er ist der nächste Nobelpreisträger. Und da musste ich wirklich 2 Jobs gleichzeitig machen, weil ich habe alles kontrollieren müssen, was der gemacht hat. Und das war anstrengend. Das war anstrengend.
Pur.
Ja, das war wirklich anstrengend. Ja, ich meine, ich habe dann versucht, ihn auch von Bord zu kriegen. Am Ende habe ich ihn dann geschafft, aber das ist mit ganz viel grauen Haaren. Und dann, wenn es dann für so Disziplinarverfahren geht, also das ist dann schon, das ist dann nicht schön, weil dann auch, wie gesagt, da kommen wir wieder auf meinen Grundpunkt zurück. Die Atmosphäre leidet an Bord. Das ist dann ganz, ganz schlimm, wenn sowas passiert.
Wie entscheidend ist die, eine gute Atmosphäre an Bord?
Für mich total entscheidend. Weil du siehst es einfach. Also wenn Leute entspannt sind, sind sie auch mehr bei der Sache. Also es ist so, weil sie auch wissen, wenn die Leute wissen, sie können Fehler machen, ohne dass sie gleich an die Wand gestellt werden, dann wird auch eher was zugegeben. Ich sagte, mir ist das und das passiert, weil sonst versucht natürlich jeder immer alles unter den Tisch zu kehren. Nicht? Nö, ich weiß nicht. Und das gehört alles dazu. Das ist das Spiel zu rein. Und wenn die Leute gut entspannt sind, dann kriegt man auch mehr aus ihnen raus. Also ist die Arbeit profitiert davon. Und darum geht es ja. Wir sind da zum Arbeiten. Wir müssen das Schiff von A nach B bringen und es sollte schwimmend ankommen. Und es sollte eigentlich auch für die nächsten Jahre noch schön ausschauen. Das kommt ja auch noch dazu. Es soll ja nicht auseinanderfallen.
Habt ihr dann auch oder hast du auch spezielle Rituale irgendwie, um die Stimmung einfach zu heben? Irgendwie, dass ihr mal zusammen der Abend esst oder
ähnliches? Ich versuche regelmäßig Grillabende zu machen, obwohl das bei uns dann wieder ganz…
Oh, mit Öl, ne?
Ja, genau. Das ist immer ganz schwierig. Also wir haben schon gemacht, dass wir dann den Grill in die Maschine gestellt haben, also in den Workshop rein. Da haben wir dann unser Spanferkel gegrillt und so, ne? Ja, wenn wir leer sind, haben wir dann auch gemacht. Na klar, ich meine, das sind immer so diese illegalen Sachen, wo ich sage, ich will kein Handy sehen. Also wenn ich ein Handy sehe, das geht über die Kante, weil ich weiß ganz genau, dann kommen die Fotos auf Facebook und da können sie mir einen Strick draus drehen. Das ist so, aber im Grunde weiß das jeder. Also das ist, aber das hilft, also das merkst du wirklich, also wenn du eine Party machst, zusammensitzt und das lockert auf, ja. Ja, mit der Reederei, wo ich momentan fahre, ist auch erlaubt, ist Alkohol erlaubt. Also Wein und Bier, keine harten Sachen, nur Wein und Bier. Was sehr schön ist, weil da kann man sich dann tatsächlich mal zusammensetzen, ohne einen Job zu riskieren. Also früher, ich war knapp 13 Jahre in der Reederei gefahren, da waren trockene Schiffe, absolutes Alkoholverbot und das ist Wahnwitz.
Aber kann man das verantworten? Also ich stelle es mir jetzt nur beim Autofahren vor, dass wenn ich irgendwie 2, 3 Bier getrunken habe, dann würde ich mich, glaube ich, nicht mehr reinsetzen. Ist es bei Tankern, du hast ja auch eine ziemliche Verantwortung, einfacher oder wirklich zu verantworten?
Die Sache ist ja die, wenn wir an Bord sind, das ist unser Zuhause. So, jetzt stell dir vor, jetzt sagt jemand zu dir, für die nächsten 4 Monate darfst du nichts trinken.
Wäre zugegebenermaßen hart.
Ja, genau, auch in deiner Freizeit nicht. Ich sage immer, ich habe die Verantwortung über ein Schiff, was, je nachdem wo es gebaut ist und was für eine Ausstattung hat, zwischen 50 und 100 Millionen kostet. Eine Ladung, die nochmal 100 Millionen kostet. Und dann sagt man mir, ich habe nicht die Verantwortung, also ich bin nicht verantwortungsvoll genug, um zu entscheiden, wann ich ein Bier trinken kann. Entschuldigung, das macht keinen Sinn. Und es ist einfach, ich habe das ja gesehen in der vorigen Reederei, du sitzt dich nicht zusammen mit einer Cola-Dose. Das machst du nicht.
Ja.
Da sitzt dann jeder in seinen Kammern und daddelt da, was weiß ich, irgendwelche Spiele oder aber es kommt nichts zusammen. Du erfährst nichts von den Leuten und nichts. Und was ist denn, wenn die Leute an Land gehen? Ja, was haben die wohl in ihren Rucksäcken hinten drin? Klacklong, klacklong, klacklong. Eine Kiste Bier bestimmt nicht. Ja, das ist so. Aber ich stelle mich als Kapitän nicht an die Gangway und kontrolliere, was die mit an Bord bringen.
Ja.
Ich habe immer gesagt, solange ihr euren Job macht, ist mir das egal. Mache ich die Augen zu. Aber wenn ich einen von euch sehe, dass er auf Wache kommt und ist betrunken, dann lasse ich, wir haben Alkomat, dann sage ich, gehst du nach Hause. Also das ist einfach Verantwortung. Also wir sind erwachsene Menschen, wir wissen, was wir tun. Und manchmal ist es, für mich ist es einfacher, aber ich sehe viele meiner Kollegen, die so ein Feierabendbier ist schon was Schönes. Und das mache auch. Stell dir vor, du fährst in der Karibik. herrlichstes Wetter. Du hast einen harten Tag gehabt, du hast viel gearbeitet und dann nach der Arbeit möchtest du dich einfach aufs Poopdeck, also aufs Achterdeck setzen, Sonnenuntergang und ein Bier haben. Was meinst du, wie schön das ist?
Das glaube ich dir.
Ja, das ist auch entspannend. Weißt du? Und dann ratschst du mit deinen Leuten, dann erfährst du auch ein bisschen was zu Hause los ist oder so. Das sagen die dir nicht, während du arbeitest. Pff, natürlich nicht.
Ja. Ne?
Und das ist der Sozialfaktor ist da sehr, sehr, ist ganz, ganz wichtig da. Aber das, es wird halt immer wieder missbraucht und dann muss die Masse leidet dann. Ne?
Mhm. Du bist aber die einzige Deutsche, glaube ich, an Bord, oder?
Ich glaube, in meiner Reederei bin ich die einzige Deutsche. Ich glaube schon, ja. Also jedenfalls haben mir noch nie jemand gesagt, dass du noch ein Deutscher ist.
Mit was für Landsmännern bist du denn, vor allem Landsmännern ja, bist du denn unterwegs?
Also ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Reederei, wo ich jetzt bin und da sind viele Osteuropäer, also Rumänen, Bulgaren, Ukrainer, Russen. Ich habe jetzt auch die ersten Chinesen gehabt, also ich bin früher noch nie mit Chinesen gefahren. Die sind süß.
Inwiefern?
Wegen der Sprache, die haben so eine nette die Ersatzmelodie. Ich habe die am Anfang nicht verstanden. Wenn die Englisch gesprochen haben, ich immer, was? Wie bitte? Was? Kannst du mal sagen? Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber also ich hab 2 Chinesen jetzt gehabt, sehr gute Leute. Also war schön, mit denen zu fahren. Kroaten natürlich habe ich auch ganz viele. Kroaten, Montenegraner, der habe ich auch. Also hier in der Reederei habe ich einmal 9 Nationalitäten gehabt.
Oh, ja. Wilde Mischung. Kriegt man die alle irgendwie unter einen Hut?
Doch, geht besser als gedacht. Also vorher war ich gefahren, wo hauptsächlich Polen waren, als in den Offiziers- und Ingenieurrängen. Und dann ich bin nur mit Filipinos gefahren. Also andere Mannschaftsgrade bin ich nicht, da habe ich keine Erfahrung mit. Und da, wo nur so 2 Nationalitäten sind, das spricht jeder in seiner Sprache. Da Englisch durchzusetzen, da kannst du gegen Windmühlen. Und aber wenn du mehrere Nationalitäten hast, redet jeder Englisch. Und das
macht's
ist
einfacher,
das macht es so viel einfacher. Und die können dann auch besser Englisch. Klar, wenn du jeden Tag Englisch reden musst, dann kannst du es auch. Ne? Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe mal, ich da hingekommen bin, habe ich auch, wenn ihr das gehört habt, 7, 8 oder 9 Nationalitäten, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wie kriegst du das unter einen Hut? Geht besser als gedacht. Echt.
Wahnsinn.
Ja, weil dann ist nicht diese Grüppchenbildung, ist da nicht.
Ja.
Ja.
Interessant. Gibt es auch irgendwie, ohne dass wir jetzt Klischees oder Vorurteile oder sonst was heraufbeschwören wollen, gibt es irgendwie Unterschiede in der Zusammenarbeit? Du hast gerade gesagt, die Chinesen, die sprechen halt anders ein bisschen. Ja. Die Englisch haben einfach einen anderen.
Jeder hat seine Satzmelodie, ja.
Genau.
Ja.
Gibt es sonst auch irgendwie Unterschiede zwischen Nationalitäten sogar?
Ja, schon.
Wie zeigen die sich?
Machen wir das Beispiel an den Filipinos. Da merkt man, sind liebe Leute, ich kann mit denen super zusammenarbeiten. Also sie haben, was sie nicht können, ist, dass sie können nicht planen. Lagerhaltung, Planung, nicht existent. Also da gibt es den Spruch immer, plenty, plenty, empty. Also da werden Sachen rausgehauen, also zum Beispiel auch im Proviantbereich, ne? Also rausgehauen, und dann sagst du, ja, hier Öl ist alle. Sagst zum Steward, bitte aufhören. Oh, haben wir nicht mehr. No have, no can give. Gut, okay. Und es ist halt, ich hatte, als ich noch auf Containern gefahren bin, da hatten wir Passagiere an Bord, da haben wir ein mexikanisches Ehepaar gehabt. Die sprachen auch perfekt Deutsch, waren auch deutscher Abstammung, war inzwischen pensioniert und sie war, glaube ich, Apothekerin und hat bei Volkswagen gearbeitet, Ingenieur. Und die beiden, die haben mir das gesagt, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass es eben so bekannt ist, dass sie nicht planen. Und er sagte, mit den Mexikanern sei das genau dasselbe. Und die haben die Theorie aufgestellt, dass es, wenn du keine Jahreszeiten hast, wenn du das ganze Jahr über was zu essen hast, musst du nicht planen. Und deswegen kannst du es nicht. Und das macht wirklich Sinn. Das machen die ja nicht mit Absicht. Ich meine, sie leiden ja genauso drunter, wenn auf einmal nichts mehr da ist. Ne? Aber es kennen die halt nicht. Ne? Das sind halt auch wieder, da kommen wir auch wieder mein Job hin. Ich muss immer kontrollieren, dass was da ist. Also ich hatte in den ersten 3 Einsätzen als Kapitän, das hat sich bei mir wie eine rote Linie durchgezogen, ist mir immer kurz davor gewesen, dass mir das Klopapier ausgegangen ist.
Nicht schön, oder?
Nein, und wenn du weißt, du bist jetzt die nächsten 3 Wochen auf See und hast keine Chance, du kannst nicht einfach zu Aldi gehen und dir Klopapier holen, ne? Oder zu Rossmann. Also, du stehst halt dann da, ne?
Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber wie habt ihr das Problem gelöst?
Also wir waren auf den letzten Rollen und wir sind in Brasilien zum Bunkern gefahren. Also wir sind nur rein, weil Bunker ist Treibstoff vom Schiff. Haben wir da bekommen, wir haben auf Rede haben wir das bekommen, wir sind nicht eingelaufen, wir waren nur auf Rede. Und da habe ich mit der Agentur, habe ich die gebeten, könnt ihr mir ein paar Klopapierrollen organisieren? Dann ist mit der Bunkerpatsch ist dann so ein Karton Klopapier an Bord gekommen.
Da war die Stimmung wahrscheinlich wieder entspannter, oder?
Es ist... auf meiner Seite ja. Filipinos benutzen kein Klopapier. Deswegen,
ach so.
Deswegen ist es für sie nicht wichtig.
Ah, verstehe.
Ja, das ist.
Noch ein Punkt.
Ja, das sind ja. So auch solche Sachen, ne? Da muss man mal schauen, ja. Oder auch Bestellungen. Also, wenn du siehst, was manche Leute für Bestellungen machen. Ich habe gute Köche gehabt, ich habe ganz schlechte Köche gehabt. Aber wenn es um Bestellungen geht, also ich würde sagen 8 von 10. Also, das ist Wahnwitz. Also, wenn dann so. Ein Koch kommt und der will für 2 Monate 3 Tonnen Reis haben und dann 5 Tonnen Fleisch für 20 Leute. Er sagt, wo willst du denn das? Wo willst du denn das unterbringen? Wir haben ja gar nicht die Stores dafür.
Der hat ja halt viel Hunger einfach.
Ja, wahrscheinlich. Oh, naja, aber das ist eben, weil die haben keine Vorstellung, was ist eine Tonne, was ist ein Kilo.
Ja. Okay, also das sind so die kleineren oder auch größeren Probleme an Bord. Du hast auch mal erzählt, dass ihr mal wirklich handfeste Probleme hattet auf hoher See, und zwar, dass das Steuer oder das Ruder nicht ging an eurem Schiff.
Ja,
das heißt, ihr seid ohne lenken zu können quasi über die Weltmeere geschippert.
Nein, nicht über die Weltmeere. Wir sollten nach Houston und wir waren Ansteuerung zum Lotsen und wir waren auch voll und das Lotsenboot kam schon an. Und dann hat auf einmal die Rudermaschine gesagt, nein, das Ruder hat auf harte Ruderlage gelegt und hat sich nicht mehr gerührt. Und das mit voller Geschwindigkeit.
Und dann?
Es dauert dann auch ein paar Sekunden, bis du realisierst, was hier eigentlich abgeht. Ne? Also wir waren auf Handsteuerung da und dann waren dann auf einmal alle Informationen da und dann denkst du fängst dann an zu drehen, wie auf dem Karussell. Wir hatten auch gerade einen Fischer passiert gehabt, den hätten wir auch noch bald drüber genagelt, weil wir natürlich im Vollkreis angefangen haben zu fahren. Aber die Notsteuerung, die hat funktioniert. Und wir haben es geschafft. Also das zusammen, dass ich das Schiff wieder zurück auf Rede gebracht habe und dann haben wir geguckt, was kaputt ist.
Also alles gut gegangen nochmal.
Ja, aber da muss ich wirklich sagen, im Nachhinein, wo ich dann die Nacht ins Bett gegangen bin, da ist mir schlecht geworden. Weil da, wenn das eine halbe Stunde später passiert wäre, würde ich vermutlich heute immer noch in Hausarrest in Houston sitzen.
Weil ihr wahrscheinlich
auf Grund gelaufen wären, vielleicht eine Kollision gefahren hätten, und zwar auf dem Houston Ship Channel. Das ist ein Fahrtgebiet, also das ist der Revierfahrt nach Houston rein. Sie ist sehr kritisch, also ist nichts für schwache Nerven. Also selbst wenn die alles funktioniert, ist es schon, weil das sehr eng ist und die Schiffe passieren. Das ist, ja. Da gibt es ja auf YouTube gute Videos.
Da werden wir mal suchen später.
Ja, ganz schon. Der nennt sich der Houston Ship Channel Chicken Run, weil da fährst du aufeinander zu, wegen der Hydrodynamik und solche Sachen. Also das ist, macht keinen Spaß. Ne? Und da ist nicht viel Wasser. Das ist nur die Fahrrinne ist relativ eng. Und wenn du dann voll abgeladen da irgendwer auf Grund läufst oder eben Kollision fährst, wäre nicht gut gewesen.
Puh, nicht auszudenken,
ja,
fast.
Ja. Da habe ich wieder Glück.
Ja.
Glück.
75% Glück, oder?
Hat der Kapitän gesagt, und ich würde sagen, hat wahrscheinlich recht. Ja.
Okay.
Ja.
Aber dann sind ja immer noch 25% Können und Berufung vielleicht auch dabei, ja. Was uns ganz gut die Überleitung erleichtert.
Mhm.
Und zwar gehen wir doch mal ein bisschen zurück und ich frage dich, wie bist du überhaupt zu dem Beruf gekommen? Ist ja jetzt durchaus Kapitänin auf einem Tanker ein Job, der mit vielen, vielen Herausforderungen verknüpft ist und auch Problemen und du bist natürlich auch in Gefahr in einer gewissen Weise manchmal.
Ja, schon. Es ist ein gefährlicher Job. Ich habe mal von der Versicherung gelesen, es gibt 5 Risikoklassen. Risikoklasse 5 sind Rennfahrer und Artisten und die Seeleute gehen in Risikoklasse 4. Also es passiert schon einiges. Es ist klar, es ist gefährlich, ja.
Und trotzdem hast du dich für den Job entschieden.
Ja, ja.
Aber nicht gleich, glaube ich.
Nein.
Vielleicht kannst du ein bisschen deinen Lebensweg skizzieren, bevor du Kapitänin geworden bist.
Ja, also ich, mein Vater war Kapitän. Also der ist sein ganzes Leben lang zur See gefahren. Und wir sind als Kinder, meine Mutter ist mit uns mitgefahren. Also ich kannte das alles, also als Kind, also so was man die Erinnerung eben noch hat. Aber ich fand die Seefahrt immer faszinierend. Also immer. Ich habe dann im anderen Gymnasium Abitur gemacht und ich wusste in der Kollegstufe, dass ich nicht studieren wollte. Das wusste ich. Also, aber die Seefahrt war, das war überhaupt kein Thema. Also ich fand es immer faszinierend, das war super toll, aber das ist mir nie, wäre mir nie in den Kopf gekommen, dass ich das machen würde, dass ich da mit meinem Vater gleichkommen würde. So, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und dann, ich hatte dann überlegt, was machst du, also eine Ausbildung zu finden, und dann hatte ich, war eigentlich ganz süß, dass ich sagte, ja, das einzige Fach, wo ich in meiner Schullaufbahn, wenn ich dann mal was gelernt habe, etwas rausgebracht habe, das war Chemie, und so bin ich dann auf Chemielaborant gekommen. Muss ich auch sagen, eine tolle Zeit. Also meine Ausbildung war klasse, spitze. Also da haben wir ganz viel Spaß gehabt. Und der Job hat mir auch wahnsinnig viel Spaß auch ausgelernt. Dann war toll, war wirklich super. Ich habe dann ein halbes Jahr 6-Monats-Vertrag gekriegt. Danach wurden wir alle ausgestellt. Und dann bin ich hier in Augsburg untergekommen, in einer kleinen Firma. Und habe da dann 2 Jahre gearbeitet als Laborant. Es war denn schon so, dass ich so das Gefühl hatte, ich hatte auch nie nicht den richtigen Partner gefunden. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Dass man sagt, wenn du keinen Partner hast, dass man sagt, was machst du dann? Dann konzentrierst du dich auf die Arbeit. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Und ich hatte schon mal so gedacht, soll das jetzt alles gewesen sein? Also die Arbeit hat mir wahnsinnig Spaß gemacht im Labor. Also war sehr, sehr interessant. Ne? Aber irgendwie gedacht, war das alles? Und wir waren einmal Weihnachten, da war mein Vater auch zu Hause. Und er war in fortgeschrittener Stunde und fortgeschrittenem Alkohollevel. Haben wir dann meinen Bruder, der hat auch so viel Ärger in der Arbeit gehabt. Ich hatte dann, also unser Chef war da, war ein bisschen Probleme gehabt. War alles nicht so doll. Da haben wir so gesprochen gehabt. Weil ich allgemein so was arbeite, was man sich als Arbeit Arbeitnehmer so gefallen lassen muss und so. Ne? Und dann habe ich so rausgehauen, also, wenn ich jünger geworden wäre, wäre ich ja sowieso zur See gefahren. Und das habe ich wohl nie gesagt. Also meine Familie wusste das nicht. Irgendwas guckten sich, meine Eltern und mein Bruder guckten mich ganz entgeistert an, so eine Pause, und dann sagt mein Vater, warum machst du es nicht?
Berechtigte Frage.
Ja, genau. Und weil ich da keine Antwort drauf wusste, bin ich heute Kapitän. So, das würde ich mal so eine Schnellvariante sagen. Ja.
Dann ging es relativ schnell, oder? Oder was muss man alles machen, um Kapitänin zu werden überhaupt?
Also ich war damals, also ich habe das dann natürlich in Ruhe dann auch nüchtern, haben das dann besprochen gehabt. Und dann hat meine Mutter gesagt, natürlich, mach das auf jeden Fall. Du hast ja nichts zu verlieren. Und so bin ich da auch rangegangen. Ich sagte, wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, gehe ich zurück ins Labor. Das war wirklich immer mal, das war auch die ersten Jahre meiner Einstellung. Dann gehe ich halt wieder zurück ins Labor. Ich habe einen Job. Und als ich das gemacht habe, das war gerade das zweite Jahr, dass sie es eingeführt hatten, nennt sich Praktikantenstudiengang. Da hast du vorm Studium, oder das Teil, das erste Semester, 6 Monate Nettofahrzeit auf an Bord bist, um einfach zu sehen, ob dir das Bordleben gefällt. Macht ja auch Sinn. Nicht, dass du da rein studierst, dann hast du die ganze Theorie fertig und dann stellst du fest, du bist seekrank oder sonst irgendwas. Und dann im Hauptstudium nochmal 6 Monate Nettofahrzeit. Und dann ist ein Fachhochschulstudium. Eine andere Variante wäre, dass man das über einen Schiffsmechaniker macht, dass man eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker macht und dann direkt an die FH geht. Aber weil ich eben schon ein bisschen älter war, habe ich gesagt, ich wollte nicht nochmal eine Ausbildung machen. Deswegen bin ich auf diesen Praktikantenstudiengang gegangen. Wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Also jetzt hat sich es ein bisschen etabliert. Also zu meiner Zeit, wenn ich jetzt rückblickend sage, war nicht doll. Also man hätte es, weil keiner wusste, was die mit uns machen sollten. Wenn die gesagt hätten, Kadettenausbildung, ich glaube, da hätten die noch mehr was machen können. Aber Praktikant, da wusste keiner an Bord, was die mit mir machen sollten. Selbst wenn die denen gesagt hätten, ich habe auch diese Ausbildungsheftel, was du da machen solltest und so. Ich habe auch in meiner Praktikantenzeit viel Schlechtes erfahren. Also auch von Deutschen, die mich ganz blöd angeredet haben. So nach dem Motto, wissen Sie, Hexe, wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Sie ausbilden. Warum sollten wir? Diesen Spruch habe ich echt 2-3 Mal gehört.
Puh.
Ja, und das von Deutschen.
Fühlt man sich gut aufgehoben.
Supi, denke ich mir auch. Klasse. Und ich meine, dadurch, dass ich ja schon eine Ausbildung gemacht habe, Ich war, bin wie vom Kopf gehauen gewesen. Also wenn dann jemand da ist, der lernen will, den bildet man aus. Da wird man nicht dafür bezahlt. Das ist Teil des Jobs. Ne?
Ja.
Also das fand ich ganz furchtbar. Also zu meiner Zeit. Ich hoffe, dass sich das inzwischen ein bisschen geändert hat. Sie sind ja auch schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber das war jetzt nicht so toll. Aber das einzig Tolle, was ich dabei hatte, ich habe den allerersten Kapitän, mit dem ich gefahren bin, war ja an Bord gefahren. Mit dem habe ich heute noch Kontakt.
Ah, schön.
Und das ist, also ihn und seine Frau habe ich kennengelernt, das ist so wie ein Vater, so ungefähr. Das ist, also das ist ganz toll ist das. Also da, wenn ich irgendwelche Probleme habe, also konnte ich den immer anrufen, weil mein Vater leider schon 2000 gestorben war.
So ein Rad ab und zu wäre sicher schön gewesen, oder?
Ja, also von meinem Vater, das hätte ich schon mal gern gehabt, also jetzt, also wie er die Sachen, also zu seiner Zeit und oder wie er das beurteilt, was ich mache.
Ja, aber dafür hast du dann immerhin diesen Kapitän, mit dem du auf deiner ersten Fahrt warst.
Ja.
Wie war die denn, die erste Fahrt? Wahrscheinlich besonders auf irgendeine Art und Weise.
Ja, schon. Also es waren die ersten 8 Wochen oder 10 Wochen waren nicht schön. Da wollte ich wieder von Bord gehen. Weil so. ich habe nichts bezahlt gekriegt. Also ich habe immer so Glück gehabt, finanziell war das nie gut. Also ich habe nichts bezahlt bekommen. Die haben mich so nach dem Motto, ich soll dankbar sein, dass sie mich da arbeiten lassen. Ich habe da volle Arbeit geleistet und bin nicht ausgebildet worden. Also ich habe mich da sowas von ausgenutzt gefühlt. Und dann die Deutschen, die da an Bord waren, die waren sowas von negativ und schlecht zu mir. Also wo ich auch sage, nee. Und dann wollte ich, weiß noch, da habe ich vorher hatte dann vorgehabt, dass ich das war eine Rundreise, eben Container auf Europa Fernost. Und ich sagte, wenn wir nach Hamburg können, ich sagte, geh von Bord. Das muss ich mir nicht tun. Ich sagte, ich arbeite hier, ich habe da zu dem Zeitpunkt habe ich echt 12, 14 Stunden jeden Tag gearbeitet und habe noch nicht mal Kantine gekriegt. Also, dass ich eine Kiste Wasser oder Limo gekriegt hätte, nix. Hätte alles selber zahlen müssen, ne? Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Aber da haben die Filipinos, mit denen ich da zusammengearbeitet hatte, die haben zu mir gesagt, bleib an Bord, bleib halt durch. Weil in Hamburg kommt der nächste Kapitän wieder, der allererste kam wieder zurück. Und ich sagte, dann wird das besser. Und da haben sie recht gehabt. Und dann ist es gut gewesen. Das war schön.
Aber wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, die Deutschen, mit denen du zusammenarbeitest, spielen immer so eine besondere Rolle. Es sind irgendwie nie die ganz guten Typen. Und dass du besser zurechtkommst mit Filipinos und Chinesen.
Ich fand es schade. Ne? Ich habe ja nicht viel Erfahrung mit Deutschen. Ich habe ja nicht so viel gemacht. Ich bin ja relativ schnell dann weggekommen vom deutschen Räder. Ich habe eine Handvoll ganz tolle Leute kennengelernt. Ganz süße. Wirklich super Leute. Aber dann ganz, ganz viele unangenehme Zeitgenossen, wo ich sage, na, die möchte ich nie wieder sehen. Und ich sage, nee, warum auch? Also ich glaube auch, dass da viel gespielt hat, diese Frauensache, würde ich jetzt heute nah sagen.
Dass du eine Frau bist.
Ja, glaube ich schon. Ja. Und also was ich mir habe da sagen lassen müssen, einen ersten Offizier habe ich mal gefragt, ich war bei ihm der Wachmann und er sagt, Rater, wie funktioniert denn das eigentlich? Da sagt er zu mir, das verstehst du sowieso nicht, da bist du zu doof zu. Hat er zu mir so ins Gesicht gesagt.
Weil du eine Frau bist.
Ich weiß es nicht, warum er das zu mir gesagt hat. Der kannte mich ja gar nicht. Ich habe mich mit dem überhaupt nicht unterhalten. Er wusste gar nicht, woher er kommt. Wollte schon immer sagen, ich habe aber Bayern-Abitur, ne? Auch das habe ich mir dann ja auch verkniffen, ne? Und, ich weiß auch nicht, im Nachhinein habe ich dann jemanden kennengelernt, der den kannte. Und da sagte, der ist in technische Navigation immer durchgefallen. Da wusste ich ja, konnte es mir nicht erklären. Aber dann zu mir sagen, ich bin zu doof dazu. Weißt du, da schluckst du schon. Da bist du da alleine auf weiter Flur? Und da sagt er jemand, du bist zu doof dazu.
Pur.
Ja, und da, deswegen habe ich da nicht so, und es war auch ein deutscher Kapitän, warum ich weg bin, also von der deutschen Reeder, warum ich da keinen Job mehr gefunden habe.
Was war da?
Da bin ich dann schon als Drittoffizier gefahren und da hat es eine sexuelle Belästigung gegeben. Es ist nichts passiert, aber es war eine sexuelle Belästigung, der Kapitän hat eine Linie überschritten. Um es kurz zu machen, ich habe einen Antrag gestellt, dass ich in Hamburg abgelöst werde. War auch wieder Rundreise Europa Fernost. Ich habe aus persönlichen Gründen habe ich gesagt, ich habe nichts anderes weitergemacht. Als wir dann in Hamburg waren, kam dann der Personalchef an Bord und hat dann mich interviewt. So, und das ist sehr negativ gewesen, war auch sehr aggressiv mir gegenüber.
Also er wusste, dass du Opfer von sexueller Belästigung warst.
Weil der Kapitän ihm das gemeldet hat. der Kapitän hat ihn das gemeldet und hat dann mich verantwortlich gemacht. So nach dem Motto, ja, was will man denn da machen? Und das kann man ja nicht nachweisen. Und so. Also, ich sag, wenn da mehr passiert, ich sag, da bin ich dann auch wirklich grantig geworden, weil ich sage, also wer hat es ihm denn erzählt? Da habe ich gesagt, ich oder der Kapitän? Ich habe ihm da nichts gesagt. Da habe ich gesagt, ja, und der kann man ja nicht nachweisen und so. Und er hat gesagt, ja, wenn da was passiert wäre, wäre ich im nächsten Hafen sowieso zur Polizei gegangen. Ja, was meinen Sie denn? Und ja, es war dann so, dass ich da weg musste. Also wollte ich zu dem Zeitpunkt, wollte ich nicht glauben, weil ich immer noch der Überzeugung war, dass das eine gute Reederei war. Also es war halt ein Trottel da, also der Quotendepp. Und ich war eben, dass es wirklich eine gute Reederei war mit Substanz und alles. Und ich wollte da eigentlich nicht weg. Aber der Kapitän, wo ich das Praktikum gefahren habe, der hat zu mir gesagt, ja, Herr San Martino, du musst da weg. Du bringst da keinen Fuß mehr auf den Boden, weil es wird immer Leute geben, die sagen, ja, wahrscheinlich wollte sie was von ihm und da ist er abgeblitzt worden und deswegen setzt er jetzt diese Gerüchte in die Welt.
Also so. Die Geschichte wäre dir ewig angeheftet.
Ja, wäre mir angeheftet geworden und er hat recht gehabt. Also er hat recht gehabt. Ich habe dann gekündigt, habe dann den Fehler gemacht, den Kardinalfehler eines jeden Angestellten. Er hat gesagt, ich habe gekündigt, ehe ich einen neuen Job hatte. Und dann war das wirklich so, dass ich gesucht habe. Ich habe 30 Reedereien angerufen. Alle nicht. Wollten keinen haben. Und es war zur Boomzeit. Und von dreien wusste ich aus ganz sicherer Quelle, dass sie Nautiker gesucht hätten. Aber die wollten keine Frau haben.
Unglaublich, ja, heutzutage.
Genau. Ja.
Du hattest auch mal einen sehr unangenehmen Anruf mit, wo du bei einer Frau rausgekommen bist, die du bewerben wolltest.
Das war das.
Und eine andere Frau war im Apparat.
Ja, genau, ja. Ich habe mir zuerst angerufen, weil ich meine Unterlagen geschickt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, haben wir einen Spruch losgelassen, können Sie mich bitte mit der Personalabteilung See verbinden? Und da hatte ich so eine nette Dame am Telefon, die dann sagte zu mir, ja, suchen Sie für Ihren Mann oder etwa für sich? Und dann habe ich gesagt, ich suche, ich brauche eine. Und dann sagt die, so etwas machen wir nicht, brauchen Ihre Unterlagen gar nicht schicken. Und da war ich so perplex. Ich habe dann nur gesagt, ja, okay, schönen Tag noch, auf Wiederhören.
Da fällt einem in dem Moment wahrscheinlich auch nichts Besseres ein, oder?
Mir ist nichts eingefallen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das war 2003. 2003 war das.
Wie ist denn dein jetziger Jobstatus? Also du warst, glaube ich, erst auf hoher See und wirst im Januar wieder gehen, richtig?
Vermutlich. Muss ich mal gucken, das weiß ich nicht. Also ich bin am Suchen für einen Landjob. Weil also die Belastung und die Kämpfe, die ich zu machen habe, dass ich akzeptiert werde als Kapitän jetzt. Ich komme an einen Punkt, wo ich sage, nee, das brauche ich nicht mehr. Also und das ist und die andere Sache ist die, ich werde eben doch älter und ich muss ja doch noch 10, 15 Jahre arbeiten und die Standards fallen immer mehr. An der Seefahrt wird das auch immer schlimmer. Es wird immer mehr gedrückt, reduziert und alles. Und ich bin als Kapitän verantwortlich für alles. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das möchte ich auf Dauer nicht mehr machen.
Also, das heißt, du überlegst auch in einen anderen Job zu wechseln?
Ja, in eine Landposition. Es tut mir zwar leid, weil es für mich wirklich der schönste Beruf ist, den ich mir vorstellen kann. Also diese Bandbreite, die man hat und dann auch also vom technischen Wissen, also alles bis zum die sozialen Aspekte und dann auch ich finde das einfach wahnsinnig schön. Also es ist ein ganz toller Job, auch die Leute, die man kennenlernt, wie viele Leute man kennenlernt. Also es ist für mich wahnsinnig schön. Also auch in jedem Hafen, wenn du, und als Frau, na klar, dann kommt ja jeder daher und sagt, oh, fängt zum Reden an. Und wenn du dann anfängst, und dann, wenn ihr anfängt zu erzählen von sich aus, was man alles erfährt von Ländern, das erfährst du nicht, wenn du da in den Urlaub hinfährst. Das ist schon wahnsinnig schön. Und eben die Zeit auf See ist wahnsinnig. Aber da muss ich realistisch sein, weil ich einfach mit zu viel Herzblut dabei bin, dass mich der Job wahrscheinlich auf lange Sicht krank macht. Weil das ist so, diese Ungerechtigkeiten, die ich akzeptieren muss, seitdem ich erster Offizier bin und noch viel schlimmer, seitdem ich Kapitän bin. Ich habe immer gedacht, es muss doch mal besser werden, aber irgendwie wird es nicht wirklich besser. Und dann mag man irgendwann mal nicht mehr. Man ist müde, gegen Windmühlen zu kämpfen.
Und das im Jahr 2019.
Und das im Jahr 2019. Deswegen, ich kann auch nur sagen, also jede Frau, die zur See fahren will, sage ich Hut ab, aber ich sage, zieht euch warm an, Mädels. Zieht euch warm an. Weil ich muss auch sagen, ich hatte gedacht, dass ich die Probleme nur am Anfang habe, bis man sich einen Namen gemacht hat, bis man bekannt ist. Und denke mir, dann läuft das schon. So nach, wenn die sehen, dass du die Arbeit machst, dann wirst du akzeptiert. Falsch. Dann wirst du erst gefährlich. Und was sie dann alle vergessen, ist, dass ich, es war kein einfacher Weg, dass ich die vier Streifen auf der Schulter habe, dass ich Kapitän bin. Das vergessen die immer alle. Und ich bin da ein Kämpfer. Du musst ein Kämpfer sein. Du musst nicht 100%, du musst 200% liefern, um eventuell 10% akzeptiert zu werden. Und dass man dann natürlich aber auch eine Stärke entwickelt, auch Nein zu sagen. Also ich hab einige Situationen gehabt, wo mir im Nachhinein Leute gesagt haben, das hätte kein Mann gemacht.
Was war das dann?
Zum Beispiel hatte ich, vor 3 Jahren habe ich meinen Chief verloren zum Doktor. Also wir waren im Panama-Kanal und der ist krank geworden. Der war vorher schon krank und es war ein Kettenraucher und hat aufgehört zu rauchen. Und da wusste ich, dem geht's nicht gut. Und da habe ich zu ihm gesagt, geh zum Doktor. Der war auch schon über 60 und habe ich gesagt, und der wollte nicht gehen, der hat wohl gemerkt, wie krank er ist. Und ich habe zu ihm gesagt, bitte geh, weil wir sollten nach Europa. Und er hat gesagt, ich will nicht mit dir krank über den Atlantik fahren. Und dann habe ich noch, also ihm vor der Panama-Kanal-Passage habe ich ihn zum Doktor geschickt. Am Nachmittag, in der Früh, nächsten Morgen sollte man einen Lotsen kriegen. Und dann kriege ich am Abend einen Anruf vom Agenten, dein Chief kommt nicht mehr zurück. Der Arzt lässt ihn noch nicht mal zurück an Bord seinen Koffer packen.
Puh.
Ja, genau. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass der was Schlimmes ist. Die haben gedacht, dass er Malaria hat. Aber Gott sei Dank nicht. Der hat eine Lungenentzündung und ganz, also fortgeschritten. Also es war schon richtig, dass er vom Bord ging. Der ist, glaube ich, noch 10 Tage in Panama gewesen, ehe er erst so ausfliegen konnte. Der war wirklich krank. Und dann ist es so, wie es gibt auf jedem Schiff ein Zertifikat, das beschreibt, welche Ränge Minimum an Bord sein müssen. Nennt sich Minimum Safe Manning. Also das sagt, das ist... Und da ist in der Maschine bei mir musste ich haben einen Chefingenieur und einen zweiten Ing. Jetzt habe ich nur einen zweiten Ing gehabt.
Ingenieur,
ja, genau. Da habe ich nur einen zweiten Ingenieur gehabt, aber keinen Chief. Der zweite Ingenieur hat zwar ein Patent gehabt für einen Chief, aber ich habe keinen weiteren zweiten Ing gehabt. Also habe ich dieses Zertifikat nicht mehr erfüllt. Wenn das Zertifikat nicht erfüllt ist, dann ist das Schiff nicht mehr versichert. Dann habe ich gesagt, wir haben versucht, was zu machen, dass ich dann eine Ausnahmeregelung bekomme. Das hat nicht funktioniert, weil mit dem Flaggenstart gab es Verspätung und hast du nicht gesehen. Und ich habe dann die Lotsung abgesagt. Er hat gesagt, ich fahre nicht durch den Kanal durch. Und die wollten mich drängen. So nach dem Motto, ja, wir sind in Kontakt mit dem, es fehlt nur der Zettel, diese Ausnahmegenehmigung. Und ich habe gesagt, solange ich die nicht in Händen habe, fahre ich nirgendwo hin. Ich bin hier sicher auf Rede und da bleibe ich auch. Und jeder hat zu mir gesagt, jeder andere wäre durchgefahren. Und ich habe gesagt, nein.
Du hast dem Druck quasi standgehalten.
Ja, genau, das ist es. Und das ist, glaube ich, auch das, wo ich heutzutage viel Ärger mit dem Büro habe, weil ich nur bis zum gewissen Punkt sage, okay, mache ich. Aber wenn eine Linie überschreite ich nicht, wo ich sage, nö, und dann tut es mir aus, dann schickt es einen anderen Kapitän, schickt es mich nach Hause, ist mir egal, ich mach's nicht. Und das vergessen die. Aber wenn, weißt du, das ist dann immer so eine Sache, dass er sagt, ja, im Nachhinein bist du natürlich schon stolz drauf, wenn du das dann hörst, dann sagst du, ja, das läuft natürlich runter wie Öl, ne? Ich hab's gemacht, ne? Aber man mag dann irgendwann mal nicht mehr. Das laugt aus, das zieht einen die Energie raus. Man kann dann irgendwann nicht mehr. Und an dem Punkt bin ich jetzt leider.
Okay. Mhm. Aber dann ist ja ganz gut, dass du gerade in Augsburg bist. Du wohnst hier in Augsburg-Lechhausen.
Ja.
Und kannst wahrscheinlich jetzt ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen.
Ja, klar. Also ich meine, ich bin, wenn ich vom Bord komme, 9 von 10 Malen sagt jeder, sag mal, kommst du aus dem Urlaub? Keiner glaubt, dass ich gearbeitet habe. Also so ist es. Ich bin auch relativ schnell. Also ich bin da ein paar Tage, also dann rede ich mit meinem Mann noch ein bisschen drüber über die Arbeit und dann dadurch, dass er nicht gerne darüber redet, er sagt, jetzt komm jetzt in meinem Urlaub, das brauchen wir jetzt nicht, dann ist es auch gegessen, dann bin ich ganz schnell da und ich bin immer sehr, sehr froh, dass ich hier zu Hause bin, hier in Augsburg.
Was magst du denn an Augsburg ganz konkret? Was gefällt dir hier?
Die Größe der Stadt. Und die Augsburger, die sind einfach so ein ganz besonderes Völklein. Das finde ich einfach, die sind so eigen. Das finde ich gut. Das gefällt mir total gut.
Wie meinst du das? Also inwiefern?
Ach, wie soll ich sagen? So ein bisschen dieses Grantige. Ja, und dann, also seine eigene Sache, also der Dialekt, den ich überhaupt nicht nachmachen kann, den ich irgendwie witzig finde. Und so dieses gegen München sein, das finde ich Das gefällt mir. Finde ich einfach nett. Ja.
Ja, ich glaube, das freut viele, diese leichte Feindschaft zwischen München und Augsburg.
Ja, ich finde das lustig.
Ein bisschen an und das ist ja auch lustig.
Ich finde das lustig, also total witzig. Also ich nehme das nicht ernst. Augsburg hat für mich eine Größe. Jemand hat mal gesagt, zu groß gewordene Kleinstadt. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Es ist noch sehr, irgendwo schon noch familiär. Mhm. Und schön, aber trotzdem eine Größe, dass man doch auch sich zurückziehen kann, ohne zu sehr so dieses, wie auf dem Land, dass man da so diese komplette Kontrolle.
Also du hast hier quasi alles, aber es ist trotzdem noch entspannt.
Ja, genau, ja. Ist auch. Und ich meine, wir in Lechhausen, wir haben da so viel Glück gehabt, wo mein Mann und ich das Häuschen da gekauft haben, so zentral zu sein. Du brauchst kein Auto. Ich finde, das finde ich so schön, dass man eigentlich im Grunde alles mit dem Fahrrad machen kann oder mit der Strava. Ist doch super.
Was macht ihr denn, wenn ihr in Augsburg seid, beide? Dein Mann ist ja auch Kapitän.
Der ist auch
richtig?
Kapitän, ja, genau.
Das heißt, die Zeiten, in denen ihr beide hier seid, sind wahrscheinlich auch eher rar.
Ja.
Wenn ihr doch mal zusammen seid, was macht ihr denn hier? Seid ihr irgendwie auf den Sommernächten unterwegs im Sommer oder auf dem Weihnachtsmarkt?
Die letzten 4 Jahre war ich im Sommer an Bord. 4 Sommer verloren.
Das ist bitter.
Das ist sehr bitter, ja. War im Winter nur da. Also nächstes Jahr will ich aber im Sommer zu Hause sein. was machen wir? Also wir machen eigentlich unsere tägliche Radeltour. Also so, also ganz einfach. Also jetzt so am Lech entlang ganz viel an der Wehrtag, so in Botanischen Garten da raus und so. Dann machen wir so eine Runde, dann so Biergartenstopprunde. Das machen wir ganz viel. Ja, und dann mein Mann ist ein passionierter Gärtner. Also der wurschtelt in unserem Garten rum die ganze Zeit. Also so, und dann halt unser Haus- und Hofkneipe, das Mädhaus. Ne?
Die kenne ich nicht,
ehrlich
gesagt.
Kennst du nicht?
Nein.
Oh, da musst du mal hingehen.
Komm ich vorbei. Vielleicht treffe ich
ja,
dich.
Ja, die ist, also ja, also ganz sicher.
Okay.
Also, mein Mann, ich meine, er ist Engländer und er braucht seinen Pub und das ist, er liebt es und das ist wirklich, also das Madhouse ist spitze. Die Leute sind klasse, der Wirt ist klasse. Also.
Klingt gut, da will ich vorbeikommen.
Und humane Preise, also es ist wirklich.
Ja?
Na, und eine gute Musik, das ist ja ganz entspannter.
Was will ich mehr?
So ist es.
Außer das Meer vielleicht, fehlt dir das hier in Augsburg?
Nein. No. Weil ich ja immer da bin. Also welches Meer viel habe. Ne? Also ich finde es sogar schön, dass ich in meinem Urlaub nicht am Meer bin. Das finde ich schon schön. Und das ist ja hier mit Bergen in der Nähe dran und so. Wir sagen zwar, wir fahren in die Berge, irgendwie schaffen wir es nie, mein Mann und ich. aber es ist.
Sieht von Augsburg aus so nah aus, aber es ist ja, dann doch ein Stückchen, bis man da ist.
Genau. Ja. Aber es ist schön hier.
Ja. Weil du jetzt ganz viel von deinem Mann auch sprichst, natürlich wollen wir diese Geschichte den Hörern auch nicht vorenthalten, wie du deinen Mann kennengelernt hast. Und da sind wir jetzt wieder zurück an Bord.
Also wieder zurück an Bord, ja. Ich bin das erste Mal mit ihm gefahren als zweiter Offizier. Ja, da hatte ich mir schon gedacht, der ist eigentlich sehr nett. Doch, und weil wir jetzt zu dem Zeitpunkt, wir hatten, das war der zweite Engländer, der in die Reederei kam. Ich war mit einem anderen gefahren. Und also es war irgendwie, muss ich sagen, der erste war ein bisschen ein Psychopath. Ein witziger Psychopath, aber irgendwie hat er auch einen Leiter in der Klatsche gehabt. Nee, war ganz nett. Und dann kam mein jetziger Mann an Bord und das war sehr nett. Also und ich hatte, was ganz lustig war, ich hatte in diesem Einsatz hatte ich 2 Praktikantinnen an Bord. 2 deutsche Praktikantinnen und beziehungsweise 3. Wir waren für 4 Wochen waren wir 4 Weiber an Bord. Wir haben eine Gaudi gehabt. Das war so klasse. Das war wirklich eine schöne Zeit. Und ich weiß, einmal bin ich mit 2 von den Mädeln und ich sind wir in Italien, waren wir an Land gewesen und mein Mann war eben auch so. Und wir mussten da, weil wir nicht direkt im Hafen waren, sondern wir brauchten ein Boot, dass wir da an Land konnten. Also so wie ein Wassertaxi. Und es hat sich dann ergeben, dass wir gemeinsam zurückgefahren sind, wieder zurück an Bord. Und da meinte die eine Praktikantin, mit der habe ich heute auch noch Kontakt, die hat gesagt gehabt, wir sind da gesessen und die hatte noch gesagt gehabt, du sag mal, der Kapitän guckt die Martina aber schon anders an, oder? Total witzig. Ich habe das nicht gemerkt, überhaupt nicht. Ja, und dann, da waren wir nur ein paar Wochen zusammengefahren. Und dann ein Jahr später war er dafür verantwortlich, dass ich zum ersten Offizier befördert worden bin.
Aber habt ihr euch in diesem Jahr überhaupt gesehen?
Nein. Also Ich wusste auch gar nicht, dass er wiederkommt. Also ich wusste auch gar nicht, dass er für meine Beförderung verantwortlich war. Die haben im Büro gesagt, haben ihn gefragt, ob ich das Zeug habe für den ersten Offizier. Und hat er gesagt, jetzt hat sie nochmal einen anderen Schiffstyp dazu. Auf jeden Fall, das macht die schon. Was er mir dann im Nachhinein erzählt hat, ist, dass er sagte, er hätte nie was mit einem Wachoffizier angefangen. Also es musste schon mindestens erster Offizier sein. Aha, habe ich gesagt, daher kommt das wohl.
Das war das Kriterium also.
So ungefähr, ja. Ich weiß es nicht. Also er hat nur gesagt, ich hätte ihm von Anfang an gefallen. Und als wir dann auf der Reise sind wir dann auch zusammengekommen. Aber er hat mich gefunden, weil ich war so beschäftigt. Also weil der Schritt vom zweiten Offizier zum ersten Offizier ist der schwerste. Also der ist wirklich Hammer.
Viel zu tun.
Ja, und die Verantwortung. Also vom zweiten zum ersten Offizier ist gigantisch. Also das sagt ja jeder. Das hat man mir vorher auch gesagt, ich wollte es nicht glauben, ich kann es aber bestätigen. Also der Schritt vom ersten Offizier zum Kapitän ist nicht so schlimm wie vom zweiten zum ersten.
Das heißt, ihr wart dann, dein jetziger Mann und du zusammen auf dem Schiff, ihr wart Kollegen, aber auch
da haben wir natürlich erstmal geheim gehalten, sind wir uns vorgekommen wie Teenager. Ja, das war und dann nach der zweiten Reise haben wir gesagt, ja, wo wir dann gesagt haben, ja nee, das ist schon, also wir sind füreinander gemacht, also das passt auch wie der Topf und Deckel. Und da haben wir es dann öffentlich gemacht. Und da hatten wir am Anfang erst Probleme, weil die Reederei, da waren einige dabei, die uns nicht zusammenfahren lassen wollten. Und das Gute war da, dass die meinen Mann nicht verlieren wollten. Und der hat ihnen einfach das Messer auf die Brust gesetzt und gesagt, ich fahre nur bei euch, weil ich mit Martina fahren kann. Und wenn nicht, dann bin ich auch weg. Und die wollten ihn nicht verlieren. Und da sind wir dann fünf, sechs Jahre sind wir zusammengefahren.
Schöne Geschichte.
Das war schön. Es war doch ein ganz tolles Fahren. Also das war mit die schönste Zeit. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich so lange erster Offizier gewesen, weil es einfach klasse war. Ja. Ja.
Sehr schön. Aha. Tolle Erzählungen, die du mitgebracht hast, Martina.
Ja.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende bei unserem bislang längster Podcast. Huch. Ich könnte dir ehrlich gesagt auch noch länger zuhören und unsere Hörer bestimmt auch, aber wir machen jetzt hier mal Schluss.
Ich glaube auch, ja. Nee, wir wollen ihn nicht langweilen.
Genau. Vielen Dank, Martina Collins, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Einblicke gegeben hast, ganz tiefe in die Schifffahrt und auch ein bisschen über Augsburg erzählt hast, was du hier gern magst und was du machst.
Ja, ist schön. Doch, Augsburg ist toll.
Genau, da bin ich ganz bei dir.
Ja, genau.
Und an die Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, vielleicht auch zur Schifffahrt, dann schreibt uns doch eine Mail an podcast@augsburger-allgemeine.de und wir beantworten die dann natürlich sehr gerne. Gut, dann bleibt mir nur Danke zu sagen. Tschüss und einen schönen Tag dir.
Danke, Martina. Dir auch. Danke. Ciao. Tschüss.